Das Banzai Anime Festival geht in die zweite Runde. Auch dieses Jahr wird wieder nur das Beste gezeigt, was der japanische Anime-Film zu bieten hat. 8 Meisterwerke in 3 Tagen vom 16. bis 18. September im Kino 35 in Fulda. Präsentiert von eurem Lieblingspodcast World of Ghibli.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode von World of Ghibli. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite wie immer in diesem Podcast Thomas van der Scheck. Thomas, hi.
Hallo Shaggy.
Ja, wir sind heute ein bisschen aufgeregt, denn heute kommt einer, und wir können es ja schon mal vorwegnehmen, unserer Lieblingsfilme aus dem Studio Ghibli. Nicht nur ein, ja, für uns wichtiger Film, auch für das Studio Ghibli sicherlich ein wichtiger Film, oder?
Auf jeden Fall. Und vor allem aufgrund dieses Films macht der ganze Podcast eigentlich auch für mich wirklich Sinn, weil wir jedes Mal, wenn wir über einen neuen Film reden, uns den Film auch vorher, kurz vorher angucken dürfen, was ja auch Sinn macht natürlich. Und deswegen gestern Mein Nachbar Totoro anzuschauen, war einfach ein Traum.
Ja, und gerade die Figur Totoro, man wusste es zu dem Zeitpunkt ja nicht, aber ist ja heute auch maßgeblich, ja, eine der größten, bekanntesten Figuren im Anime-Bereich, aber auch in Japan mittlerweile Kultfaktor und, da, ja, kann man so sagen, das Maskottchen oder das im Grunde Äquivalent von Mickey Mouse für Walt Disney ist Totoro für das Studio Ghibli.
Das Erkennungsmerkmal des Studio Ghiblis, ja.
Ne? Kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal diesen Film gesehen hast?
Ja, tatsächlich. Das war ja auch mein Einstieg in die Ghibli-Welt überhaupt, und das war ja noch, ist ja noch gar nicht lange her gewesen. Das war ja im Frühjahr letzten Jahres mit Beginn des ersten Lockdowns, dass ich halt geschaut habe auf meiner Festplatte, was habe ich denn so für Filme, die ich noch nicht gesehen habe, und habe dann tatsächlich Meinen Nachbar Totoro gefunden, habe mir den angeschaut, weil ich schon so viel darüber gehört habe und dachte mir, ja, okay, kann man ja mal machen. Alles komplett, wie der Film umgesetzt worden ist, die Charaktere. Es hat mich einfach total geflasht und hat mich dann angefixt, mir weitere Ghibli-Filme anzuschauen.
Und heute nehmen wir quasi den Podcast an deinem Geburtstag auf zu deinem, deiner, ja, Lieblingsfilm mit einem deiner Lieblingscharaktere. Das passt doch dann auch wieder wie die Faust aufs Auge.
So sieht's aus, ja. Ne? Ich habe auch extra mein Totoro-Zipperjäckchen an. Also passt auch.
Was man natürlich leider im Podcast nicht sieht, aber ich sehe dich gerade in diesem Jäckchen sitzen und erfreue mich daran. Fangen wir doch mal ganz von vorne an. Der Film ist 1988 erschienen. Hayao Miyazaki hat das Drehbuch geschrieben und hat auch die Regie geführt. Und ja, Studio Ghibli hat den Film produziert. Und der kam damals parallel mit den letzten Glühwürmchen ins Kino. Da gehen wir noch mal genauer gleich darauf ein, nachdem uns der liebe Thomas eine kleine Zusammenfassung des Films geliefert hat.
Naja, okay, gut, ich versuch's mal. Ne? Es ist ein so komplexer Film, da wird's echt schwierig, eine Zusammenfassung zu machen. Ja, also der Film spielt in Japan in den 50er Jahren. Es geht um zwei Geschwister, also um ein Geschwisterpärchen, zwei Mädchen, um Satsuki und Mei. Satsuki ist 11 Jahre, Mei ist 4 Jahre alt, und die ziehen aus Tokio zusammen mit ihrem Vater aufs Land, um in der Nähe der Mutter zu sein, die sich gerade von einer Krankheit im Krankenhaus erholt. Und beim Spielen im Wald entdeckt Mei dann eines Tages einen Geheimgang im Unterholz, dem sie neugierig folgt, und gelangt schließlich zu einer Höhle, in der sie Bekanntschaft mit einem riesigen, pelzigen Monster, einer Kreatur macht, eigentlich einem Waldgeist, einer Mischung zwischen Eule und Katze, und stellt fest, dass es ein sehr gutherziges Wesen ist, den sie dem Namen Totoro gibt. Davon erzählt sie dann ihrer Schwester, und die möchte Totoro auch unbedingt kennenlernen, was dann im Laufe des Films auch an einer Bushaltestelle geschieht. Insofern sind jetzt dann beide Freunde von Totoro. Und dann wird der ganze Film sehr tragisch, weil die Mutter soll eigentlich zu Besuch kommen aus dem Krankenhaus, aber kann sie dann nicht. Und jetzt haben die Mädchen Angst, dass sie sterben könnte. Und May macht sich auf den Weg und will der Mutter einen Maiskolben bringen, damit sie schnell wieder gesund wird, und verläuft sich. Und die ältere Schwester Satsuki macht sich Sorgen und sucht sie dann, alles hochtragisch. Und dann bekommt sie letztendlich Unterstützung von Totoro und von dem Katzenbus, eine weitere fantastische Figur, die in den Film eingebaut worden ist. Und der Katzenbus bringt die beiden Mädchen dann zur Mutter ins Krankenhaus und sie sehen, der Mutter geht's gut und sie müssen sich keine Sorgen mehr machen und alles ist fantastisch. Und dann endet der Film auch schon, geht dann aber eigentlich noch weiter. Da reden wir nachher nochmal drüber.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ich habe schon gesagt, der Film ist 1988 in japanische Kinos gekommen, parallel mit den letzten Glühwürmchen. Nach Deutschland ist er erst im Jahr 2007 gekommen. Damals ist er im Fernsehen ausgestrahlt worden und in dem Jahr auch als DVD und Blu-ray rausgebracht worden. Übrigens, Gerhard Jilka, der spricht hier Totoro in der deutschen Variante. Und das ist jemand, den ich auch ja aus anderen Anime-Serien wie One Piece oder so kenne. Das ist ein Synchronsprecher, der oft auch in Japan, also gerade so in Animes, Charakteren seine Stimme leiht.
Wie, und der hat Totoro die Stimme gegeben?
Okay. Da, sagt er einfach. Aber gut, ich hätte es nicht erkannt, wenn ich es nicht gelesen hätte. Und übrigens, Satsuki, die ältere Schwester, heißt im Deutschen übrigens auch Saki. Also da wird im Deutschen, nennt man sie Saki in der deutschen Übersetzung, warum auch immer. Das ist ja manchmal so bei Übersetzungen.
Naja, da gibt es auch noch andere witzige Geschichten. Zum Beispiel, kommen sie zu einem Schrein des Kinderschutzgottes Jizo, und der wird dann in der deutschen Synchronisation Jesu genannt. Also das ist schon sehr absurd.
Ja, man muss es ja auch irgendwie erklären. Es ist ja auch wirklich auch ein Film für Kinder und die müssen das ja auch, die deutschen Kinder sollen das ja dann auch irgendwie verstehen. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angedeutet, die Filme waren damals parallel im Kino. Kannst du uns da nochmal einen kleinen Einblick geben, warum das so war?
Ja, aus irgendeinem Grund hat das Studio Ghibli dem Totoro-Film keine wirklichen Chancen eingeräumt, finanziell erfolgreich sein zu können. Parallel hatte auch der andere große Regisseur, Isao Takahata, an dem Film Die letzten Glühwürmchen gearbeitet. Und man hat beschlossen, die Hauptgewichtung eigentlich eher auf die Glühwürmchen zu legen und Totoro parallel zu den Glühwürmchen ins Kino zu bringen, als Double Feature, und Totoro quasi als Vorfilm für die Glühwürmchen. Das ging leider überhaupt nicht auf.
Inwiefern ging es nicht auf?
Naja, über die Glühwürmchen werden wir noch reden in der nächsten Folge. Aber die letzten Glühwürmchen ist so ein tragischer, so ein unendlich trauriger Film, dass nachdem die Leute vorher Totoro gesehen haben, ein gutmütiger, ein gutherziger, ein wahnsinnig lebendiger Film.
Ja, auch ein kindlicher und ich würde sogar sagen, ein naiv schöner Film.
Ja, ein unglaublich schöner Film, richtig. Und anschließend die Glühwürmchen gezeigt wurden, das haben die Leute nicht verkraftet. Ne? Erst irgendwie dieses Schöne und dann anschließend, man kann ja schon fast sagen, Schlag in die Fresse. Dass die Leute nach 20 Minuten das Kino verlassen haben und dann haben sie gemerkt, irgendwie, okay, die Reihenfolge passt nicht. Und dann hat man es dann später geändert. Man hat erst die Glühwürmchen gezeigt und dann Totoro als Tröster hinterher. Und das war tatsächlich gut so, dass man das gemacht hat. Und dann ist letztendlich Totoro der auch wesentlich erfolgreichere Film geworden als die Glühwürmchen.
Ich kann ja mal mich zurückerinnern, wie ich damals Totoro das erste Mal gesehen habe. Bei mir war es so, ich habe erst die Glühwürmchen gesehen und war wirklich erstmal total niedergeschlagen, logischerweise, und auch erschrocken, aber im positiven Sinne. Und das war wirklich ein Film, wo ich ja fast den ganzen Film durchgeheult habe, ganz schlimm. Und dann habe ich Totoro gesehen, habe jetzt aber nicht viel drüber gelesen vorher und habe was Ähnliches erwartet. Und es gibt ja immer so Momente im Film, wo man denkt, jetzt wird's tragisch, jetzt passiert irgendwie was. Und man wartet, also ich zumindest habe damals beim ersten Mal die ganze Zeit darauf gewartet, dass jetzt irgendwas Schlimmes passiert.
Ja, also mir ging's mit den Glühwürmchen tatsächlich genauso wie dir. Ja. Ich habe den allerdings als zweites gesehen und dachte mir nur, oh wow, das können Anime-Filme tatsächlich oder überhaupt einen Film auch auslösen. Also das Geheule, na gut. Aber Ja, aber was Totoro angeht, ich finde, da sind wirklich extrem tragische Momente. Also es ist eigentlich sehr alltäglich, was da passiert, aber trotzdem in diesem Alltäglichen steckt eine unglaubliche Tragik und vor allem auch eine wahnsinnige Glaubwürdigkeit. Also den Charakteren, den Schmerz, den die empfinden, die kleine May zum Beispiel oder die Satsuki, die sich Sorgen um ihre Mutter machen, das ist so hundertprozentig nachvollziehbar. Ich glaube, das könnte man in einer Realverfilmung überhaupt gar nicht so glaubhaft rüberbringen. Daran habe ich gemerkt, dass das, was Animes eigentlich tatsächlich können.
Lass uns mal bei ein paar Charakteren irgendwie bleiben. Wir haben jetzt schon mehrfach die Krankheit der Mutter angesprochen. Im Film sagt man ja immer, es ist eine leichte Erkältung. Und man sagt aber auch, die Mutter war auch schon mal im Krankenhaus und ist jetzt wieder im Krankenhaus und kommt vielleicht irgendwann nach Hause. Also man weiß ja, dass da möglicherweise was Autobiografisches eingebaut worden ist. Die Mutter von Miyazaki war an Tuberkulose erkrankt und war auch, als er ein kleiner Junge war, auch öfters mal im Krankenhaus, auch für längere Zeit. Scheinbar ist das die Krankheit, die auch in dem Fall jetzt irgendwie da vorherrscht, auch die Tuberkulose. Oder siehst du das anders?
Nee, das sehe ich ganz, ganz genauso. Ja, besonders quasi, wenn man sich auch spätere Filme noch von Miyazaki anschaut, dieses Thema TBC, die Krankheit TBC, taucht immer wieder in den Filmen auf. Und es wird ja auch behauptet oder wird ja auch gesagt, biografisch, dass da tatsächlich irgendwie Miyazaki seine Kindheit und seine Beziehung zu seiner Mutter verarbeitet.
Lass uns mal zu der Figur des Totoro kommen. Oder man muss ja sagen, zu den Figuren. Das ist ja eigentlich nicht nur ein Totoro, das sind ja mehrere.
Genau, es gibt den großen Totoro, das Markenzeichen des Studio Ghiblis. Und dann gibt's noch den mittleren Totoro, der ist blau-weiß und trägt immer einen Sack über der Schulter mit vollgepackt mit Eicheln. Und dann gibt's noch den ganz kleinen Totoro, der ist weiß und kann sich unsichtbar machen.
Sind ja auch tatsächlich Namen aufgetaucht, und offiziell, aber auch so, die in Fankreisen kursieren. O Totoro ist quasi der Name des Großen. Der offizielle Name ist übrigens Mimimizuku. Der mittlere, ja, Totoro heißt Chu Totoro und Zuko ist der offizielle Name. Und dann gibt es noch diesen Chibi Totoro oder Mimin, wie er offiziell auch genannt wird. Aber es ist, wenn man den Film sieht, ja auch total unwichtig, wie die jetzt letzten Endes heißen. Aber wir haben ja schon gesagt, die Figur des Totoro, die ist ja in ihrer Silhouette jetzt auch im Logo des Studio Ghibli, ist ja wirklich mittlerweile in die japanische Kultur eingegangen und auch als Merch-Artikel, ja, so der mit erfolgreichste Merch-Artikel bei Kindern.
Wie gesagt, ist ja quasi die japanische Mickey Mouse, kann man sagen. Ne?
Ja, genau. Und der wurde ja auch mittlerweile auch schon des Öfteren nochmal persifliert, aber auch taucht dieser Charakter ja auch öfters manchmal noch auf. Auch gerade im Japanischen hat Totoro noch etliche Gastauftritte, auch in Studio Ghibli-Filmen unter anderem.
Genau, also bei Kiki, zum Beispiel in Kikis kleiner Lieferservice oder im Pompoko taucht er auf. Aber auch zum Beispiel bei den Simpsons, da gibt es eine großartige Szene, eine Hommage ans Studio Ghibli, kann man sagen, wo nicht nur Totoro, sondern halt auch viele andere Charaktere auftauchen. Und bei, völlig absurd, bei einer Folge von South Park, wo eine Beziehung zwischen dem Dämonen Gott Cthulhu und Cartman, wie heißt er nochmal?
Ja, Cartman ist
Cartman, es. Ne? Ja. Cartman gibt, die sehr, sehr angelehnt ist an die Szene zwischen Totoro und May, wie die beiden sich kennenlernen.
Und ich würde noch gerne auch einen anderen Auftritt nochmal erwähnen, der für mich auch ganz entscheidend war, weil wir haben jetzt immer den Vergleich zu Mickey Mouse gebracht. Tatsächlich hat Totoro auch einen Auftritt. Man sieht ihn da auch stehen in dem einen der besten Pixar-Filme, und Pixar gehört ja zu Disney, in Toy Story 3, da gibt es tatsächlich auch einen Auftritt von Totoro.
Genau, richtig, aber der darf da wirklich nichts sagen, der hat auch keine wirklichen, der treibt auch die Handlung nicht wirklich voran, der sitzt eigentlich immer neben den ganzen anderen Puppen in Toy Story und grinst einfach nur. Also der hat eigentlich keine wirklich tragende Rolle, aber er ist dabei. Was aber dem zu schulden ist, dass die Macher von Pixar riesengroße Fans des Studio Ghiblis sind und Miyazaki und seine Filme wirklich verehren.
Der Film hat ja auch einige Preise gewonnen. Das ist vielleicht jetzt nicht so super interessant, aber ich werde es auch der Vollständigkeit halber erwähnen. Den Blue Ribbon Award als Special Award Film, den Kinema Jumbo Award als besten Film des Jahres, Kinema Jumbo Award als Lieblingsfilm der Zuschauer des Jahres. Also der war von Anfang an auch super beliebt bei den japanischen Fans. Und der mit so einem Erfolg hätte man nicht gerechnet. Was auch ganz spannend ist, wir haben gesagt, Totoro ist ja wirklich die Figur gewesen. Es gibt ja, vielleicht sollte man das auch nochmal erwähnen, so eine, ja, etwas Untypisches für Studio Ghibli. Es gibt ja eine Kurzfilm, kann man sagen, Fortsetzung, Prequel, in der May and the Kitten Bus. Das ist ein Kurzfilm, den man aber auch nur im Studio Ghibli Museum im Grunde, glaube ich, sehen kann. Es sei denn, man hat sich den Film auf eine andere Art und Weise besorgt.
Ja, offiziell dürfen wir, da wir beide noch nicht im Ghibli-Museum gewesen sind, dürfen wir uns über den Film eigentlich überhaupt nicht äußern, weil wir dürfen den auch gar nicht gesehen haben. Haben wir aber trotzdem, ich jedenfalls.
Also ich habe ihn noch nicht gesehen.
Also ich habe ihn gesehen in einer sehr schlechten Qualität. Er geht knapp 14 Minuten. Und ich habe mir gesagt, den Film einmal noch in guter Qualität gesehen zu haben und dann sterben, das wäre perfekt. In diesen 14 Minuten wird alles gesagt, was Miyazaki zu sagen hat oder was Studio Ghibli zu sagen hat. Dieser Film ist einfach alles, was Studio Ghibli gemacht hat, komprimiert auf 14 Minuten. Es ist ein perfekter Film und es ist eine Schande, dass man den so leider momentan noch nicht zu sehen bekommt.
Aber ein Grund, wenn vielleicht Corona vorbei ist, doch mal ins Studio Ghibli Museum ja zu reisen, muss man ja in dem Fall auch sagen, um einfach mal diesen Film zu sehen. Ich weiß auch nicht, ob der da die ganze Zeit auch irgendwie ausgestrahlt wird. Das ist ja auch ein bisschen seltsam, gell? Aber es gibt da auch nur bestimmte Momente, wann der läuft.
Ganz genau. Es gibt ja mehrere Kurzfilme und es wird immer nur ein Kurzfilm gezeigt. Und man weiß eigentlich nie wirklich genau, wann welcher Film gezeigt wird. Das macht es natürlich irgendwie sehr, sehr schwierig.
Naja, hoffen wir doch mal, dass wir es trotzdem irgendwann auch schaffen. Vielleicht sollten wir noch der Vollständigkeit halber auch noch erwähnen, dass es auch noch, ja, wie soll ich sagen, eine dunkle Interpretation des Films und auch eine ja, Vorgeschichte gibt, die nicht so kindlich naiv daherkommt wie vielleicht der gesamte Film.
Okay, das sind aber von Seiten des Studio Ghiblis nur Gerüchte, also
genau. Studio Ghibli hat diese Gerüchte, die wir jetzt aber trotzdem erwähnen werden, schon mittlerweile widerlegt. Also eine Theorie, die ich vielleicht, da fange ich mal an, dass Totoro ja auch die Figur der Gott des Todes sein soll und es besagt, dass Kinder diese Figur nur sehen oder Menschen, Kinder die Figur nur sehen können, wenn sie bald sterben werden oder bereits tot sind. Eine ja nicht ganz so schlimme Geschichte, wie die danach kommt, ist, dass man Interpretationen gibt, dass vielleicht May in dem Film sogar schon verstorben wäre und Satsuki dann quasi nach ihrer kleinen Schwester sucht und dabei aber auch am Ende möglicherweise umkommt. Das ist eine Interpretation.
Nee, dass die sich aus Schmerz dessen, dass May ums Leben gekommen ist, dass sie umgebracht worden ist, sich selbst das Leben nimmt und was irgendwie da nochmal mit bestätigt wird, dass die beiden dann am Ende des Films in einem Baum sitzen, von dem aus sie die Mutter im Krankenhaus beobachten und witzigerweise da auch überhaupt keine Schatten werfen. Genau. Ne, was auch nochmal, ne, dass sie auf dem Baum sitzen, der Katzenbus hinter ihnen und am Ende, der Film endet dann quasi, dass die beiden Geschwister im Katzenbus sitzen und quasi vom Katzenbus ins Jenseits transportiert werden.
Auf dem Katzenbus, da tauchen ja öfters auch die Ziele auf, die quasi dieser Bus ansteuert. Und da ist unter anderem auch Friedhof zu sehen. Also das ist eine Interpretation. Aber die Schatten, die werfen am Anfang ja noch Schatten. Und mit der Zeit wird auch der Schatten von May immer durchsichtiger in dem Film. Und am Ende, wie du gesagt hast, werfen sie keinen Schatten mehr. Aber das hat das Studio Ghibli auf jeden Fall widerlegt und hat gesagt, nein, das haben wir damit nicht beabsichtigt.
Genau, die haben einfach nur gesagt, wir haben so einen Zeitdruck mit der Veröffentlichung, dass wir einfach keine Zeit mehr hatten, die Schatten einzufügen.
Wir werfen ja auch keine Schatten im Moment. Eine andere Geschichte, die vielleicht noch tragischer ist, ist der Zusammenhang mit dem Sayama-Fall. Sayama ist ja auch ein Ort, der hier auch eine größere Rolle letzten Endes spielt. Und da ging es, ist eine der berühmte japanische Geschichte aus dem Jahr 63. Da ging es um zwei Schwestern, ebenfalls zwei jüngere und eine ältere Schwester, die beide in Sayama gelebt haben, wo ja auch tatsächlich ein Teil der Story auch irgendwie auch spielt. Und damals wurde die große Schwester entführt, ja. Und die kleine Schwester sollte das Lösegeld überbringen mit Hilfe der Polizei. Allerdings ist das damals.
Ich dachte, das war umgekehrt.
Nee, das war die große Schwester.
Okay, also ich dachte, das wäre umgekehrt. Okay.
Es war auf jeden Fall eine der Schwestern. Meines Wissens hin, was die größere Schwester entführt war, die Übergabe hat nicht funktioniert und darauf kurze Zeit später hat man dann die ältere Schwester tot und vergewaltigt vorher aufgefunden. Die jüngere Schwester hat daraufhin Selbstmord begangen und hat gesagt, dass sie kurz vor ihrem Tod eine geisterhafte Katze gesehen haben soll. Und da hat man dann auch irgendwie hier Zusammenhänge zusammengesucht. Interessant auch, dass dieser Fall sich im Mai abgespielt hat. May, also die englische Schreibweise für May, aber auch ja. Der Name der älteren Schwester im Film ist ja auch im Altjapanischen bedeutet ja auch Mai. Also für mich herbeigeholte Verschwörungstheorien, so ein bisschen, wie gesagt, vom Studio Ghibli widerlegt.
Ganz genau. Da hast du jetzt eigentlich schon alles zu gesagt. Da braucht man gar nicht weiter drauf einzugehen. Sehr interessant allerdings in dem Zusammenhang ist eigentlich bei der Grundidee zum Film eigentlich gar nicht zwei Mädchen geben sollte, sondern eigentlich nur eins. Wenn man zum Beispiel das verstehe ich zum Beispiel nicht, wenn man sich das Original-Filmplakat anschaut zu Totoro, dann sieht man ein Mädchen mit dem Regenschirm an der Bushaltestelle neben Totoro stehen, die weder Ähnlichkeit mit May noch mit Satsuki hat. Eigentlich ist sie eine perfekte Mischung von beiden.
Ja.
Ne, sie sieht, hat das Alter von Satsuki, hat aber die Frisur von May, hat die Klamotten von May an. Es war eigentlich tatsächlich so ursprünglich angedacht, dass es eigentlich nur eine Figur geben soll. Und zwar May sollte eigentlich die Hauptfigur sein, die angelehnt war an die Nichte von Miyazaki. Dann haben sie aber festgestellt, dass sie irgendwie einen Gegenpart brauchen, um die Story voranzutreiben und haben dann quasi aus May noch eine ältere Schwester verpasst. Und dadurch kam im Endeffekt dann, dass plötzlich aus einem Mädchen Geschwister geworden sind. Beide heißen tatsächlich auch, wie du schon erwähnt hast, Mai. Also May wie die englische Form von Mai und Satsuki im Altjapanischen heißt auch Mai.
Bevor wir gleich zu unseren Bewertungskriterien kommen, es gibt noch ein paar Sachen, die wir bestimmt auch nochmal ansprechen sollten. Unter anderem fangen wir doch mal mit der Musik an, lieber Thomas. Du als Musiker und als Fan auch der Musik von Ghibli hast da bestimmt einiges zu sagen.
Also natürlich hat die Musik wieder der großartige Joe Hisaishi gemacht, der eigentlich zu allen Miyazaki-Filmen die Filmmusik gemacht hat. Und ich muss sagen, bei Totoro ist ihm ein absoluter Geniestreich gelungen. Es gibt vielleicht nur noch einen Film, wo ich die Filmmusik besser finde. Das ist Ponyo, kann ich jetzt schon mal sagen. Aber mich erinnert das Ganze zum Beispiel sehr an die Musik zu Peter und der Wolf, wo jeder Protagonist eine eigene Melodie, ein eigenes Instrument hat. Und das empfinde ich tatsächlich bei Totoro ähnlich. Wenn zum Beispiel die kleinen Grußmännchen auftauchen, spielen ja dann später bei Chihiros Reise ins Zauberland nochmal eine größere Rolle. Aber diese Grußmännchen tauchen bei Totoro das allererste Mal auf und sind tatsächlich eine absolute Erfindung von Miyazaki selbst, während zum Beispiel die Totoro-Figuren und so tatsächlich auch Waldgeistern, die dem Shinto-Glauben entspringen, tatsächlich auch entsprechen. Ein Stück weit zum Beispiel, weil das sind eigentlich genau genommen Trolle. Die Totoros sind eigentlich Trolle und stammen eigentlich, also so habe ich es jedenfalls gelesen, aus einem Kinderbuch irgendwie, was May angeblich gelesen hat und sie konnte das irgendwie nicht richtig aussprechen und daraus wurde dann im Endeffekt Totoro. Jedenfalls, was weiß ich, die Rußmännchen haben ihre eigene Musik und Totoro hat seine eigene Musik, der riesige Kampferbaum hat seine eigene Musik. Und das finde ich schon wirklich sehr, sehr faszinierend. Und auch wenn man sich das Sounddesign anhört von dem Film, ist alles wirklich perfekt und auf den Punkt. Und die Musik unterstützt jede einzelne Sequenz des Films absolut perfekt. Das habe ich ganz, ganz selten in einem Film gesehen. Wie gesagt, bei Ponyo noch oder zum Beispiel bei den alten Miss Marple-Filmen mit Margaret Rutherford ist mir das auch aufgefallen, wie wirklich perfekt die Musik und das Sounddesign einfach zu den Filmen passt.
Der Soundtrack ist ja tatsächlich nachträglich auch nochmal veröffentlicht worden im Jahr 2012 bei Wasabi Records. Wasabi Records gehört zu Crunchyroll. Das ist ein großes Unternehmen, was viele Anime-Veröffentlichungen integriert. Dieser Verlag, den gibt's nicht mehr, aber diese CD ist eine der erfolgreichsten CDs, die der Verlag überhaupt rausgebracht hat. Also Crunchyroll gibt's natürlich noch, aber Wasabi Records scheint es aktuell nicht mehr zu geben. Zumindest findet man seit Jahren, seit 2015 keine Veröffentlichungen mehr. Und offiziell ist es auch nie geschlossen worden. Aber tatsächlich eine der erfolgreichsten CDs, die Wasabi Records rausgebracht hat überhaupt. Vielleicht auch interessant.
Ja, meiner Ansicht nach absolut zu Recht. Also der Soundtrack ist ein absolutes Meisterwerk.
Vielleicht sollte man Musik eigentlich auch als Bewertungskriterium irgendwann mal mit aufnehmen. Das ist schade, dass wir das gar nicht dabei haben. Und da fangen wir doch auch gleich an mit unseren Bewertungskriterien. Wir haben unser Bewertungskriterium vielleicht nochmal für die heute das erste Mal zu hören. Wir bewerten 1 bis 8, wobei 8 das Beste ist. Wir haben mehrere Kategorien und danach geht nochmal unser persönlicher Geschmack im gleichen Maße ein. Wie ist die Umsetzung, lieber Thomas?
Also für mich ist, und das denke ich, wird sich kaum ändern bei den Ghibli-Filmen, die Umsetzung ist einfach absolut perfekt. Und es sind auch die kleinen Details, die eine ganz, ganz große Rolle spielen. Zum Beispiel am Anfang schon, als die Familie quasi aufs Land zieht, mit dem Umzugswagen einen Feldweg entlangfahren und durch eine Pfütze fahren. Allein wie diese Pfütze dargestellt worden ist, ist der absolute Megahammer. Also für mich hat der Film von der Umsetzung ganz klar auch wieder einfach eine 8. Das ist künstlerisch hoch, hoch anspruchsvoll, dieser Film.
Okay, tatsächlich bin ich da absolut deiner Meinung und gebe diesem Film auch eine 8 von 8. Wie sieht's bei der Action aus?
Tja, jetzt muss man Action definieren. Also Action ist halt nicht unbedingt immer nur Autojagden und Geballere und sich auf die Fresse hauen und so, sondern ich finde, Dramatik ist auch schon für mich ein wichtiges Element für Action. Und da würde ich dem Film eine 6 geben.
Da hast du auch was Gutes angesprochen. Ich sehe das ganz genauso wie du. Klar ist es, hat der Film jetzt nicht die Auto-Action oder die Zug-Action, wie vielleicht andere Filme, oder die Flug-Action, wobei.
Aber es ist eine Verfolgungsjagd. Letztendlich, May ist verloren gegangen und Satsuki sucht sie. Das hat schon was von einer Verfolgungsjagd.
Ganz genau. Deswegen gibt es von mir auch 6 von 8 Punkten. Wie siehst du es bei Humor?
So, wir hatten ja das letzte Mal über das Schloss im Himmel gesprochen und das war dann teilweise schon wirklich so ein Slapstick-Humor, so ein Schenkelklopf-Humor, wie, was wir ja auch angesprochen hatten, die beiden Recken, die sich irgendwie gegenseitig verhauen wollen und die Muskeln anspannen und das die Hemden zerreißen und ha ha ha. Und so eine Art von Humor gibt's in diesem Film halt überhaupt nicht, dieser Humor. Der Humor des Films ist wirklich durchgängig, wirklich absolut durchgängig und ist ein sehr feiner und sehr nachvollziehbarer Humor. Man sitzt eigentlich, so ging es mir jedenfalls, die ganze Zeit mit einem Grinsen, mit so einem Lächeln auf dem Gesicht vor dem Film. Und das ist für mich ein tollerer Humor als so ein Slapstick-Humor. Und deswegen bekommt er bei mir 7.
Du hast einige Punkte jetzt auch schon gesagt, die ich auch genauso hätte sagen wollen. Es geht nicht darum, manchmal, dass es Momente gibt, wo man anfängt zu lachen, sondern in dem Fall ging es mir ganz genauso. Ich saß die ganze Zeit einfach da und habe gelächelt und habe mich gefreut und habe mehr gegrinst, aber mindestens die ganze Zeit gelächelt. Und von daher gibt es von mir auch 7 Punkte von 8.
Wow.
Das sind ähnlich, wir haben gleich bisher bewertet. Ja. Bin ich gespannt, wie es beim Plot ist.
So, ja, der Plot. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Dieser Film holt die Leute, denke ich, was den Plot angeht, nicht gleichermaßen ab. Es gibt Leute, die brauchen wirklich eine richtige Handlung und es muss ein richtiges Ende geben und es muss ein dramatisches Element geben. Und das hat der Film zwar alles, aber auf eine sehr subtile Art und Weise. Es ist eigentlich totaler Alltag, der sehr geradlinig erzählt wird, aber er wird halt aus der Sicht von kleinen Kindern gezeigt. Und für die ist alles neu, für die ist alles unglaublich aufregend. Selbst Wäsche waschen und Wäsche aufhängen ist aufregend. Wasser holen aus dem Fluss ist aufregend. Und da gibt's dann auch solche Momente wie Satsuki holt mit einem Eimer Wasser aus dem Fluss. Und für Mei ist ganz klar logisch, im Fluss schwimmen Fische. Sie holt Wasser aus dem Fluss. Da fragt sie dann ihre ältere Schwester, und ist ein Fisch im Eimer? Der Plot ist eigentlich, sich über die Dauer des Films in die Gefühlswelt und in die Gedankenwelt von Kindern hineinzuversetzen. Und das ist unglaublich grandios gelungen. Und es gibt ja noch das Outro des Films, das einen quasi innerhalb von 5 Minuten, während das Outro läuft, nochmal eine richtige Geschichte hinten dran hängt. Der Film hört zwar eigentlich irgendwie auf, nachdem die beiden Mädchen vom Katzenbus zur Mutter ins Krankenhaus gebracht worden sind. Aber dann im Nachspann sieht man, wie die Mutter nach Hause kommt, wie dann auf einmal noch ein Baby kommt, wie Mei anfängt, sich irgendwie so wie ihre ältere Schwester Satsuki sich um sie gekümmert hat, sie sich jetzt quasi um das Baby kümmert, wie die ganze Familie integriert wird in diese ländliche Welt mit den Nachbarn und die Verbindung zu den Totoros. Und das wird alles einfach nochmal im Abspann dargestellt. Also der Film hört nicht einfach plötzlich auf, sondern er geht weiter und erzählt in den letzten 5 Minuten komprimiert nochmal eigentlich genauso viel wie der Film selber. Ja. Und das finde ich ist auch, das muss man sich erstmal trauen, das muss man erstmal machen. Also und das gehört zum Plot mit dazu, meiner Ansicht nach. Und deswegen kriegt der Film auch wegen seiner Außergewöhnlichkeit, wie er mit dem Plot umgeht, eine 8.
Super. Also wir sind ja wirklich in vielen Dingen irgendwie ähnlich. Ich habe nicht ganz die gleiche Punktzahl wie du in dem Fall. Aber zu der Abspanngeschichte vielleicht. Ich habe mit einem Freund die Tage nochmal über diesen Film gesprochen. Und der hat sich den Abspann nie angeschaut. Der wusste das gar nicht mehr. Der hat einfach aufgehört, als der Film vorbei war, dachte er, und hat den Abspann nie gesehen. Und ich habe ihm gesagt, du hast was Großes verpasst, weil der Abspann wirklich auch was Besonderes ist. Ich sehe das ganz genauso. Allein dem Abspann würde ich die gleiche, wenn ich nur den Abspann gesehen hätte, würde ich wahrscheinlich die gleiche Punktzahl geben für den Plot, wie mit dem gesamten Film.
Und was ja auch sehr witzig ist, in der Musik vom Abspann, wenn man den Film sich im Original mit Untertiteln anschaut, im Endeffekt wird im Lied, was gesungen wird, wird nochmal der gesamte Film nochmal erzählt. Das ist fantastisch.
Also ich gebe aber keine 8 Punkte tatsächlich. Bei mir sind es nur, aber mit eigentlich einem Pfeil nach oben, nur 7 Punkte.
7.
Nee, die halbe Punktzahl gebe ich nicht. Bei mir sind es tatsächlich 7 Punkte. Kommen wir zur letzten normalen Kategorie, und das ist der Heulsusen-Faktor.
Ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, es gibt Momente, die aus der Sicht der Kinder hoch, hoch, hoch tragisch sind, aber so umgesetzt worden sind, dass sie wirklich für den Zuschauer des Films nachvollziehbar sind. Das, finde ich, ist der Vorteil auch zum Beispiel bei Animes gegenüber Realfilmen. Die Realität kann viel realer dargestellt werden. Charaktere können wesentlich effektiver, emotionaler dargestellt werden, weil man einfach die Ecken und Kanten von einem realen Schauspieler weglassen kann, aber dafür die emotionalen Momente bis ins Unermessliche quasi steigern kann. Und die Verlustängste zum Beispiel von Mei und von Satsuki, dass die Mutter vielleicht sterben könnte, das ist so unglaublich glaubwürdig dargestellt. Also da möchte man am liebsten in dem Moment irgendwie einfach mitweinen. Aber es gibt dafür viele Momente, die so unglaublich schön sind, dass man vor Freude, vor Glück eigentlich die eine oder andere Träne irgendwie verdrücken könnte. Aber das, denke ich, gehört auch durchaus mit zu dem Heulsusen-Faktor. Ne? Einfach Situationen, die dafür sorgen, dass man da am Wasser gebaut ist, ob das nun positiv oder negativ, also das ist jetzt falsch ausgedrückt, positiv, negativ, sondern ob es irgendwie Tränen der Freude oder Tränen der Trauer sind. Insofern bekommt der, weil er wirklich anrührend ist, in vielerlei Hinsicht von mir eine 5.
Auch hier liegen wir wieder ähnlich miteinander. Ich da ja auch, ich sehe das ganz genauso. Also es heißt nicht immer, weil es etwas super traurig ist, dass man deswegen heult. Man kann auch vor Freude heulen. Man muss auch nicht wirklich Tränen vergießen, um trotzdem den Heulsusen-Faktor zu erreichen, weil man die ganze Zeit ja auch berührt ist, ob im Positiven oder im Negativen, wie du es gesagt hast. Im Grunde kann ich dem nicht viel hinzufügen. Und mich hat dieser Film sogar so berührt in einigen Momenten, dass ich dem Heulsusen-Faktor eine 6 gebe. Aus dem Grund einfach, bei mir sind es 6 Punkte.
Was war denn für dich zum Beispiel so die...
Also bei mir lag es ja auch so ein bisschen daran, dass man hätte, wenn man wollen würde, ja wirklich die einzelnen Szenen sehr ins Tragische abrutschen lassen können. Man hatte immer diesen Moment, es war immer so auf der Kippe und man hat sich dann aber eher wirklich gefreut, dass es dann eher positiver weiterging als negativ, weil genau sowas wollte ich in dem Fall sehen. Sowas habe ich gesehen, der Film hat mich berührt und ich, wie gesagt, ich hatte die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht und das Grinsen war auch so intensiv, dass bestimmt irgendwo da auch eine Träne mit dabei war. Also von daher, mich hat der Film mehr berührt als viele andere Filme, auch vom Heulsusen-Faktor her, so wie ich den interpretiere. Deswegen würde ich sagen, 6 Punkte.
Okay.
Lass uns mal das ausrechnen. Bei mir sind das nämlich dann summa summarum 6,8, wenn man das zusammenrechnet und dann durch 5 teilt.
Und bei mir 34 durch 5.
Das ist genau das Gleiche.
Okay,
gut. Bei dir sind es auch 6,8, weil ich hatte auch 34. Wir waren in den 2 Kategorien leicht unterschiedlich. Wie ist dir deine persönliche Einschätzung? Das stellen wir dem jetzt gegenüber, dein persönlicher Geschmack. Was kriegt der Film für dich in der Skala von 1 bis 8?
Also für mich muss ich sagen, gehört der Film auf jeden Fall mit zu den meinen 3 liebsten Ghibli-Filmen und die bekommen von mir alle die Höchstwertung. Also deswegen Totoro bekommt auf jeden Fall eine 8, ganz klar.
Ja, für mich gehört der Film auch zu meinen absoluten Lieblings-Ghibli-Produktionen, ganz klar. Aber ich lasse mir nochmal die Luft nach oben im Hinblick darauf, dass man es ja auch irgendwann, wir haben ja auch gesagt, wenn wir wirklich all durch sind, dann vergleichen wir nochmal und dann können wir leicht nochmal arrangieren zwischen den Punkten. Deswegen gebe ich jetzt gerade in diesem Fall nur, und ich glaube, ich hätte lieber aber mehr gegeben, aber aus dem Grund, dass ich mir nochmal ein bisschen Luft nach oben halten lassen möchte, die 7 Punkte. Das heißt, bei mir sind es dann summa summarum 13,8 Punkte, bei dir sind es 14,8 Punkte. Da bin ich gespannt, welche Filme die bei dir noch übertreffen können.
Da bin ich auch gespannt. Also wie gesagt, was persönlichen Geschmack angeht, gibt es 2 Filme, die werden genauso bewertet werden, garantiert. Aber vielleicht in den anderen Punkten ein bisschen anders.
Ich würde sagen, dann sind wir für heute durch. In 2 Wochen, da hören wir uns wieder. Und da kann ich jetzt schon mal sagen, Heulsusen-Faktor 8. So, oder?
Nee, 10.
Oder 10 wahrscheinlich, da muss man schauen, ob man mit der Skala 1 bis 8 auch rauskommt. In 2 Wochen hören wir uns wieder und dann reden wir über die letzten Glühwürmchen. Da freue ich mich schon drauf, wobei freuen, oh, ich weiß nicht, irgendwie schon.
Doch, es ist ein cineastisches Meisterwerk, vielleicht der beste Antikriegsfilm, den ich je gesehen habe. Egal, ich freue mich auch sehr darauf, in 2 Wochen mit dir zusammen die letzten Glühwürmchen zu besprechen.
Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. An meiner Seite Thomas van der Scheck.
Und an meiner Seite Shaggy Schwarz. Und wir wünschen euch einen schönen Tag.
Folgt uns bei Facebook, folgt uns bei Instagram und hört diesen Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Bis in 2 Wochen, wenn es wieder heißt World of Ghibli.
Gibt es das auch auf Tinder? Ich habe nur Tinder.
Das glaube ich. Auf Tinder. Wenn ihr Thomas folgen wollt, folgt ihm auf Tinder oder auf TikTok. Jedenfalls uns könnt ihr folgen bei Facebook und Instagram. Bis in 2 Wochen bei World of Ghibli.
Sayonara.